Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Juliette und Pauline sind beste Freundinnen. Die beiden Teenagerinnen sind unzertrennlich. Sie teilen sich das Essen, ihre Kleidung und ihre Gedanken. Gemeinsam erschaffen sich die Freundinnen eine Fantasiewelt, die sie die vierte Welt nennen. Eine Parallelwelt, der sie ein eigenes, menschenähnliches Leben, eine eigene Moral und eine eigene Religion zuschreiben. In ihrem Tagebuch schrieb Pauline am 3. April 1953: Heute haben Juliette und ich den Schlüssel zur vierten Welt gefunden. Wenn wir sterben, werden wir in die vierte Welt gehen. Aber in der Zwischenzeit können wir an 2 Tagen im Jahr den Schlüssel benutzen und in diese wunderschöne Welt hineinschauen, von der wir das Glück haben, von ihr wissen zu dürfen. Doch als Juliettes Eltern mit ihr das Land verlassen wollen, schmieden Juliette und Pauline einen Plan, um dies zu verhindern, und haben nun eine weitere Sache, die sie sich teilen können. Einen Mord. Hallo und willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und das ist mein Podcast. Ich bin zurück mit einem neuen, spannenden Fall, der sich vor allem mit 2 Fragen auseinandersetzt. Wie weit darf eine Freundschaft gehen und wie geht das Leben weiter, nachdem man einen Mord begangen hat? Und damit sage ich Hallo und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, du weißt, diese ersten Sekunden, Minuten meiner Folge widme ich nur dir und euch und möchte es auch dieses Mal nicht auslassen, Danke zu sagen. Also vielen, vielen Dank für deinen Support, deine Nachrichten, deine Follows, deine Herzen und für alles. Ja, und bevor ich nun gleich aber in den Fall springe, und das tue ich auch, möchte ich euch noch ein spannendes Buch empfehlen, denn mit True Crime Neuseeland hat der erfolgreiche Krimi-Autor und mein Freund Adrian Langenscheid ein weiteres spannendes und erschreckendes Buch seiner True Crime-Reihe veröffentlicht. Ich freue mich dieses Mal wieder mit einem Kapitel dabei sein zu dürfen und bin sehr gespannt darauf, wie du das Buch findest. True Crime Neuseeland gibt es ab sofort überall, wo es Bücher gibt oder direkt über meinem Link in der Beschreibung. Und noch ein kleiner Tipp, besuche mal mein Instagram-Profil, dort verlose ich das Buch einmal in meiner Story. Okay, dann würde ich sagen, geht's für uns jetzt nach Neuseeland. Juliette Hume wird 1938 in Englands Hauptstadt London geboren. Ihr Vater ist Henry Hume, ein bekannter Physiker, dem 1948 eine Stelle als Rektor an einer neuseeländischen Universität angeboten wird. Die Familie Hume wandert deshalb auf die Südinsel Neuseelands aus, wo Henry seine neue Stelle als Magnificence an der University of Canterbury antritt. Als Rektor ist Henry Hume der höchste Beamte der Universität. Eine Position, die ihm und seiner kleinen Familie viele Vorteile bietet. Beispielsweise eine kostenlose Unterkunft. Die Residenz, nur wenige Gehminuten vom Campus entfernt, ist von gepflegten Rasenflächen und weitläufigen Gärten umgeben. Juliettes Eltern sind sehr beschützend gegenüber ihrer Tochter. Sie hatte als kleines Kind an einer Tuberkuloseinfektion gelitten und mehrere Jahre fern von ihrer Familie im warmen Klima Südafrikas und der Karibik verbracht. Ihr Vater hoffte, dass ihr das Wetter dort helfen würde, sich von der chronischen Infektion zu erholen. Im Alter von 13 Jahren war Juliet fast vollständig genesen und gesund genug, um zurück zu ihren Eltern nach Neuseeland zu reisen. Henry beschließt, Juliet auf die nahegelegene Christchurch Girls High School zu schicken, in der Hoffnung, dass sie dort schnell Freunde finden und sich eingewöhnen wird. Juliet baut sich keinen großen Freundeskreis auf, aber sie lernt ein Mädchen kennen, das bald ihre beste Freundin wird. Die 14-jährige Pauline Parker. Auf den ersten Blick scheinen Pauline und Juliet jedoch nicht sonderlich viel gemeinsam zu haben. Während Juliet teilweise in London aufgewachsen ist und ihre Familie wegen der Physikkarriere ihres Vaters meist von Akademikern umgeben war, hatte Pauline eine ganz andere Kindheit erlebt. Ihre Eltern, Honora Parker und Herbert Reaper, arbeiten als Haushälterin und Gärtner für die University of Canterbury. Paulines Eltern haben nie geheiratet, obwohl sie ein gemeinsames Kind haben und seit mehr als einem Jahrzehnt zusammenleben. Ungewöhnlich für die damalige Zeit. Juliet und Pauline sind zwar sehr unterschiedlich aufgewachsen, finden aber schnell heraus, dass sie dennoch Gemeinsamkeiten haben, die sie teilen. Juliets langer Kampf gegen die Tuberkulose hat ihr mehrere Jahre ihrer Kindheit geraubt. Während andere Kinder sich untereinander anfreundeten und die Welt um sich herum kennenlernten, war Juliet in der Isolation gefangen. Pauline hat eine ähnliche Geschichte. In früher Kindheit wurde bei ihr Osteomyelitis diagnostiziert, eine gefährliche Knochenmarkinfektion, die oft tödlich verläuft. Aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte fühlen die Mädchen sich sofort eng miteinander verbunden. Juliet und Pauline waren nicht nur beide schwer krank, sie hatten auch eine ähnliche Einstellung gegenüber ihrer Krankheit. Die Mädchen schätzen die Aufmerksamkeit und das Mitgefühl, welches ihnen während ihrer Leiden zuteil wurde. Sowohl Juliet als auch Pauline hatten in ihrer Kindheit eine rege Fantasie entwickelt, mit der sie der Realität entfliehen und sich in eine andere Person verwandeln konnten. Wenn sie Zeit miteinander verbringen, schaffen sie eine fiktive Welt, in der sie ein Fantasieleben führen. Sie beginnen Kurzgeschichten zu schreiben, die in ihrer gedachten Realität spielen und die rasch zu ganzen Büchern und Theaterstücken heranwachsen. Schon bald haben Juliet und Pauline eine ausgedachte Religion mit eigener Ethik und eigenem Moralkodex geschaffen. Sie stellen sich eine andere Dimension vor, die sie die vierte Welt nennen und die für sie als Himmel dient. Obwohl ihre Familien christlich sind, wenden sich Juliet und Pauline vom Christentum ab und verbringen ihre Zeit nun damit, die imaginären Heiligen zu verehren, die sie selbst erfunden haben. Ihre Verehrung geht sogar so weit, dass die beiden Mädchen glauben, dass sie die vierte Welt für kurze Zeit besuchen können, wenn sie nur genug beten. Juliet und Pauline glauben, dass ihre Freundschaft es ihnen ermöglicht, spirituell erleuchtet zu werden. Die Freundinnen werden immer abhängiger voneinander. Sie haben so lange ein gemeinsames Fantasieleben geführt, dass sie beide glauben, niemand sonst kann sie verstehen. Pauline übernachtet oft im Haus der Humes und die Mädchen verbringen die meiste Zeit damit, ihre Fantasiewelt mit Details zu erweitern. Egal, wie lange die Freundinnen zusammen sind. Sobald Pauline das Haus der Humes verlässt, um zu ihrer Familie zurückzukehren, vermisst Juliet sie sofort. Sie wird still, zieht sich zurück und zeigt sogar Krankheitssymptome. Als ihre Freundschaft immer intensiver wird, machen sich ihre Eltern Gedanken darüber, dass die Mädchen vielleicht eine romantische Beziehung miteinander führen könnten. In Neuseeland gilt Homosexualität in den 1950er Jahren noch als eine Form der Geisteskrankheit. Beide Elternpaare sind besorgt, dass die enge Freundschaft ihrer Töchter ein Anzeichen dafür ist, dass sie womöglich geisteskrank sein könnten. Nur widerwillig stimmen die Eltern der Mädchen zu, dass ihre Töchter weiterhin Zeit miteinander verbringen dürfen. Sie wissen, dass die Freundschaft nicht gesund ist, Aber sie wollen ihren Töchtern nicht das einzige soziale Leben nehmen, das die beiden haben. Dann stehen die Sommerferien des Jahres 1953 vor der Tür. In den letzten Jahren haben Juliettes Eltern Pauline eingeladen, die Ferien mit ihrer Familie zu verbringen. Und sowohl die 15-jährige Pauline als auch die 14-jährige Juliette erwarten, dass es dieses Jahr nicht anders sein würde. Doch dieses Mal erfolgt keine Einladung und Juliette ist gezwungen, den Sommerurlaub nur mit ihrer Familie und ohne ihre beste Freundin zu verbringen. Juliettes Leben zu Hause wird immer angespannter, denn ihre Eltern, die einst glücklich verheiratet waren, haben Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Juliettes Mutter hat eine Affäre mit einem anderen Mann und ihr Vater verliert seinen Job an der University of Canterbury. 1964 beschließen die Humes, ihre Ehe zu beenden und stehen sogleich vor einem neuen Dilemma. Als sie nach Neuseeland ausgewandert waren, hatten sie die Sicherheit von Henrys gut bezahlten Job und das Vertrauen, dass ihre Ehe den Stress des Umzugs überstehen würde. Jetzt ist beides weg. Nichts hält sie mehr in Neuseeland. Sie entscheiden, in ihr Heimatland England zurückzukehren, sind sich aber einig, dass das kalte, regnerische Landen für Juliettes schlechten Gesundheitszustand keine Option ist. Stattdessen planen sie, die 15-Jährige zurück nach Südafrika zu schicken, wo sie bei ihren Großeltern leben soll. Als Juliettes Eltern dem Mädchen die Nachricht überbringen, ist dessen erster Gedanke die Frage, was das für ihre Freundschaft mit Pauline bedeuten würde. Sie erzählt Pauline davon und beide sind am Boden zerstört. Sie fangen sofort an, sich einen Plan auszudenken, der es ihnen ermöglichen soll, zusammenzubleiben. Da sie aber wissen, dass Juliettes Eltern ihr niemals erlauben werden, ohne sie in Neuseeland zu bleiben, beschließen sie, die Humes zu fragen, ob Pauline ihre Freundin nach Südafrika begleiten kann. Die Teenager sind sicher, dass Juliettes Eltern ihrem Plan zustimmen werden. Aber Pauline weiß, dass ihre Mutter, die ihre Freundschaft zu Juliette schon immer missbilligt hat, ihr verbieten wird, mit ihrer Freundin ins Ausland zu ziehen. Für Juliette und Pauline ist die Vorstellung, voneinander getrennt zu sein, unerträglich. Es spielt keine Rolle, dass sie in ein paar Jahren volljährig wären und dann wieder zusammenkommen könnten. Die beiden Teenager sind der Meinung, dass es unmöglich sei, die nächsten 3 Jahre getrennt voneinander zu verbringen. Sie sind bereit, alles zu tun, um zusammenzubleiben. Und das bedeutet, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Da sie zuversichtlich sind, dass die Humes Pauline erlauben werden, mit Juliette zusammenzuziehen, ist ihr großes Problem also Paulines Mutter Honora. Juliette und Pauline wissen aber, dass es ihnen nicht gelingen wird, Honora umzustimmen. Und so schmieden sie in ihrer Verzweiflung einen Plan. Sie wollen Honora töten. Die Feinheiten ihres Plans sind so skurril und utopisch wie die Fantasiewelt, die sie erschaffen haben. Nach dem Mord wollen sie nach Südafrika und dann nach Hollywood reisen, wo sie ihre Fantasiebücher veröffentlichen und Filmemacherinnen werden wollen. Als der 22. Juni 1954 kommt, sind Juliette und Pauline bereit, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie gehen in den Victoria Park in Christchurch, wo sie mit Honora einen Nachmittagstee trinken. Nach dem Tee bitten sie Honora, mit ihnen durch den Park zu spazieren und sie in einen abgelegenen Bereich zu begleiten, der durch dicke Bäume verdeckt ist. Sobald sie sicher sind, dass es keine Zeugen gibt, greifen sie zu ihrer Mordwaffe. Das Stück eines zerbrochenen Ziegelsteines, den sie in einen Strumpf gestopft haben. Diesen schleudern sie immer und immer wieder auf den Schädel der wehrlosen Frau. Bei der Planung des Verbrechens haben Juliette und Pauline sich vorgestellt, dass Honora nach einem Schlag mit dem Ziegelstein sofort tot umfallen würde. In Wirklichkeit ist es aber viel schwieriger, sie umzubringen. Mehr als 20 Mal schlagen sie auf Paulines Mutter ein. Dann werfen sie die Mordwaffe in den Wald und rennen zurück zum Teeladen. Aufgelöst erzählen sie den Besitzern des Geschäftes, Kenneth und Agnes Ritchie, dass Paulines Mutter beim Spaziergang gestürzt sei und sich den Kopf verletzt habe. Kenneth geht zu der Stelle im Victoria Park, an der sich der Unfall ereignet haben soll, und findet Honora, tot am Wegesrand liegen. Anoras Verletzungen stimmen jedoch nicht mit der Geschichte überein, die die Teenager ihm erzählt hatten. Sie hat nicht nur eine einzelne Wunde am Kopf, die von einem Sturz herrühren könnte. Stattdessen hat die Frau tiefe Schnitte und Prellungen im Gesicht, am Hals und an der Kopfhaut, sowie Abwehrwunden an den Händen. Die zum Tatort gerufene Polizei veranlasst sofort eine Durchsuchung des Waldstückes um Honoras Leiche herum und stößt schnell auf den blutverschmierten Strumpf mit dem Ziegelstein, mit dem sie getötet wurde. Und damit bestätigt sich der Verdacht der Ermittler. Honora Parker war ermordet worden. Und die Hauptverdächtigen in dieser Tragödie sind die beiden Freundinnen, die über den Tod der Frau gelogen hatten. Die Nachricht von dem Mord verbreitet sich schnell und es gibt viele Aspekte des Verbrechens, die es zu einer Sensation machen. Zum einen hat es sich in Neuseeland ereignet, einem kleinen Land, das von den meisten Bürgern als sicher vor den Gewaltverbrechen in Übersee angesehen wird. Und zum anderen, die Täterinnen sind Teenager und das Opfer ist die Mutter einer der Mörderinnen. Es kommen Gerüchte auf, dass Pauline und Juliette eine lesbische Beziehung führen und nachdem die Berichte von ihren erfundenen Geschichten und ihrer imaginären Religion die Runde machen, beginnen viele Menschen zu spekulieren, ob die beiden Mädchen vielleicht verrückt sind. Auch der Beziehungsstatus von Paulines Eltern sorgt zu dieser Zeit für einen kleinen Skandal. Bis zur Verhandlung sind alle davon ausgegangen, dass Paulines Eltern verheiratet sind. Bei den polizeilichen Ermittlungen stellt sich jedoch heraus, dass Honora Parker und Herbert Reaper nie geheiratet haben. Die Staatsanwaltschaft schildert den 12 Geschworenen das Verbrechen und sagt ihnen, ihr mögt Mitleid mit diesen Mädchen haben. Aber Mitleid und Gefühle haben in der Justiz nichts zu suchen. Der Staatsanwalt liest kleine Abschnitte aus den Geständnissen von Juliette und Pauline bei der Polizei vor, und wählt dabei sorgfältig die Ausschnitte aus, die zeigen, dass die Mädchen sehr wohl verstanden, was sie getan hatten. Dennoch gibt es aber einen großen Unterschied zwischen Juliettes und Paulines Aussage. Ein Teil von Juliettes Aussage, in der sie die Ereignisse des Mordes beschreibt, lautet: Ich war mir nicht ganz sicher, was passieren würde, als wir zum Victoria Park gingen. Ich dachte, wir würden Paulines Mutter mit dem Ziegelstein einen Schrecken einjagen, sodass sie uns ihr Einverständnis dafür gegeben hätte, dass ich und Pauline zusammenbleiben. Ich sah, wie Pauline ihre Mutter mit dem Ziegelstein im Strumpf schlug. Ich nahm ihn ihr ab und schlug sie auch. Nach dem ersten Schlag wusste ich, dass wir sie töten mussten. Ich hatte schreckliche Angst und war hysterisch. Während Juliettes Aussage andeutet, dass sie den Mord an Honora Parker nicht geplant hatten, lautet Paulines Aussage: Ich habe meine Mutter getötet. Ich hatte mich schon einige Tage vorher dazu entschlossen, es zu tun. Ich weiß nicht, wie oft ich sie geschlagen habe. Sehr oft, denke ich. Der Pathologe, der für die Untersuchung von Honoras Leiche zuständig war, bestätigt Paulines Annahme, dass sie ihre Mutter sehr oft geschlagen hatte und sagt über die Verletzungen der Frau aus. Er erzählt dem Gericht, die Todesursache sei ein Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung gewesen, die einen Schädelbruch sowie weitere schwere Kopfverletzungen verursacht hat. Insgesamt wies Honoras Körper 45 verschiedene Verletzungen auf. Am Hals ist außerdem ein bestimmtes Muster von Blutergüssen zu erkennen, welches darauf hindeutet, dass eines der Mädchen sie irgendwann während des Angriffs an der Kehle gepackt hatte. Eines der wichtigsten Beweisstücke in der Verhandlung ist ein Tagebuch von Pauline, das sie in ihrem Schlafzimmer aufbewahrte. Das Tagebuch hat für jeden Tag des Jahres ein eigenes Feld. Pauline hat das Tagebuch sehr akribisch dafür benutzt, um die Ereignisse jedes einzelnen Tages ihres Lebens zu dokumentieren. Während der Staatsanwalt den Geschworenen das Tagebuch zeigt, sitzen Pauline und Juliette auf der Anklagebank und hören ruhig zu. An einigen Stellen lehnt sich Juliette sogar zu Pauline hinüber und flüstert ihr etwas zu, woraufhin sie nickte. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung beschließen, ausgewählte Passagen aus dem Tagebuch als Teil ihrer Argumentation vorzulesen und suchen dabei Abschnitte aus, die zu ihren jeweiligen Gunsten sind. Im Tagebuch bezeichnet Pauline Juliette ausschließlich als Deborah. Im Gegenzug bezeichnet Juliette Pauline als Gina. Das Tagebuch dokumentiert Paulines Entwicklung von dem einfachen Wunsch, ihre Mutter möge sterben, ab Februar 1954, bis zur Seite vom 22. Juni, dem Tag von Honora Parkers Ermordung, die den Titel »Der Tag des glücklichen Ereignisses« trägt. Obwohl beide Elternteile von Juliette noch leben, ist ihre Mutter die einzige, die zu ihrer Verhandlung kommt. Ihr Vater ist bereits nach England abgereist, wo ein neuer Job auf ihn wartet. Paulines Vater Herbert Reaper sagt im Zeugenstand aus, dass Juliette und Pauline kurz vor dem Mord noch gescherzt und gelacht hätten. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft, die den Mädchen eine homosexuelle Beziehung unterstellt, erzählt Herbert den Geschworenen, dass Pauline in einen Jungen namens Nicholas verliebt ist und er und Honora ihrer Tochter den Kontakt zu dem Teenager verboten haben. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Unterdessen beschreibt Juliettes Mutter ihre Tochter als sehr sensibel und erzählt den Geschworenen vom Kampf des Mädchens gegen die Tuberkulose. Da sie zurückverneigte, war sie gezwungen, viel Zeit im Bett zu verbringen, was dazu führte, dass sie eine Vorliebe für das Lesen und eine überaktive Fantasie entwickelte. Sie erzählt weiter, dass Pauline während dieser Zeit der Bettruhe oft zu Juliette kam, um ihrer Freundin Gesellschaft zu leisten. Sie berichtet auch, dass Juliette ihr erlaubt hatte, eine der Geschichten zu lesen, die sie und Pauline geschrieben haben. Und laut Juliettes Mutter schien dies eine ganz normale Geschichte für Teenager-Mädchen gewesen zu sein. Während des gesamten Prozesses gab es eine zentrale Frage, die bei der Urteilsverkündung den Ausschlag geben sollte. Sind Juliette Hume und Pauline Parker zurechnungsfähig? Der Psychiater Dr. Reginald Medlicott sagt aus und erzählt, was er bei seinen psychiatrischen Untersuchungen der Täterinnen festgestellt hat. Aber obwohl Dr. Medlicott beide Mädchen befragt und beurteilt hat, stützt er seine Meinung nicht in erster Linie auf diese Untersuchung, sondern vor allem auf das, was er in Paulines Tagebuch gelesen hat. Dr. Medlicott kann mit Sicherheit feststellen, dass sowohl Juliette als auch Pauline verrückt waren und beschreibt eine Folie à deux, zu Deutsch Geistesstörung zu zweit. Eine seltene Form der Psychose, bei der zwei Menschen die gleichen Wahnvorstellungen haben. Dieses Krankheitsbild tritt gelegentlich in Fällen auf, in denen zwei Menschen gemeinsam, zum Beispiel zum Mörder werden, sich gegenseitig anstacheln und vom Rest der Welt isolieren. Das Gericht fragt Dr. Medlicott, ob er glaube, dass die Mädchen sich der rechtlichen Konsequenzen für den Mord an Honora Parker bewusst gewesen seien. Und noch bevor der Arzt antworten kann, antwortet Juliette selbst. Auf der Anklagebank sitzend tut sie so, als würde sie sich selbst mit einem Finger die Kehle aufschlitzen, während Pauline sie beobachtet und lächelt. Nach Dr. Medlicott kommt ein weiterer Sachverständiger, Dr. Francis Bennett, in den Zeugenstand. Dr. Bennett ist seit Jahren der Arzt der beiden Familien und kennt alle Familienmitglieder, vor allem aber Pauline und Juliette, seit sie Kinder waren. Einige Monate vor dem Mord hat sich Henry Hume an Dr. Bennett gewandt und ihm um Rat gefragt, weil seine Tochter eine alarmierend enge Beziehung zu Pauline Parker entwickelt habe. Damals hatte Dr. Bennett die Vermutung geäußert, dass sich zwischen Juliette und Pauline eine homosexuelle Beziehung entwickeln könnte. Und er hatte vorgeschlagen, dass ihre Eltern sich bemühen sollten, die beiden zu trennen. Nach dem Mord kommt auch Dr. Bennett zu der Überzeugung, dass Juliette und Pauline an einer Folie à deux erkrankt sind. Sie leiden an Paranoia und folgen dem Wahn, wo immer er ist, sagt Dr. Bennett. Sie werden asozial und gefährlich. Sie denken, sie seien der allgemeinen Menschheit überlegen. Intellektuell sind sie etwas höher als Mädchen in ihrem Alter. Aber sie sind keine intellektuellen Riesen. Sie hatten Größenwahn, bildeten eine eigene Gesellschaft und lebten in ihr. In dieser Gesellschaft waren sie nicht mehr dem Tadel und der Nörgelei ihrer Mütter ausgesetzt. Und um das zu beweisen, zitiert Dr. Bennett einen weiteren Abschnitt aus Paulines Tagebuch. Er lautet: Heute haben Deborah und ich den Schlüssel zur vierten Welt gefunden. Wir sahen ein Tor durch die Wolken. Wir saßen am Rande eines Weges und blickten einen Hügel hinunter auf eine Bucht. Die Insel sah wunderschön aus. Das Meer war blau und alles war voller Frieden und Glückseligkeit. Da wurde uns klar, dass wir den Schlüssel haben. Wir haben einen zusätzlichen Teil des Gehirns, der die vierte Welt wahrnehmen kann. Dr. Bennett beschreibt auch die Beziehung zwischen den beiden Mädchen und erzählt den Geschworenen, dass Juliette und Pauline im selben Bett schliefen, gemeinsam badeten und lange Zeit damit verbrachten, sich zu verkleiden und nachts unter dem hell scheinenden Mond erfundene Szenarien zu spielen. Obwohl Dr. Bennett den Geschworenen eine so ungewöhnliche Beziehung beschrieben hat, antwortet er dem Staatsanwalt auf die Frage, ob er davon ausgeht, dass die Mädchen miteinander intim waren. Ich weiß es nicht. Ich neige dazu, das nicht zu glauben. Es stellt sich heraus, dass Juliette und Pauline nicht nur einen ungewöhnlichen religiösen Glauben haben, sondern auch von einem Leben nach dem Tod überzeugt sind. Laut Juliette gibt es in ihrer Fantasiewelt keine Hölle, in der die Menschen nach dem Tod bestraft werden. Eine Vorstellung, die die Mädchen als primitiv bezeichnen. Stattdessen würden die Seelen nach dem Tod im Paradies oder im Himmel weiterleben. Es war also möglich, dass Juliette und Pauline das Ausmaß ihres Verbrechens nicht verstanden, weil sie davon überzeugt waren, dass Honora im Paradies weiterleben würde. Aber die Staatsanwaltschaft geht weder davon aus, dass die Mädchen wirklich an ihre Fantasiewelt geglaubt haben, noch dass Juliette und Pauline klinisch unzurechnungsfähig sind. Der leitende medizinische Berater des Avondale Mental Hospital, Dr. Starworthy, sagt ebenfalls über den Geisteszustand der Mädchen aus. Er hat Paulines Tagebuch gelesen und sowohl Juliette als auch Pauline nach der Verhaftung mehrfach untersucht, wonach er sicher ist, dass sie zurechnungsfähig sind und nicht an einer Geisteskrankheit leiden. Er betont, dass die Mädchen aufgeschrieben haben, dass sie Honora Parker ermorden wollen und dass sie genau wussten, was sie taten. Sie wussten, dass sie einen Mord begehen würden. Und sie wussten, dass es falsch war. Ein Arzt des Sunnyside Mental Hospital, der die beiden Mädchen bei 5 verschiedenen Gelegenheiten befragt hat, sagt aus, dass er glaubt, sie seien immer zurechnungsfähig gewesen. Auch zum Zeitpunkt des Mordes. Der Chefarzt des Sunnyside Mental Hospital schließt sich dieser Aussage an. In seinem Schlussplädoyer vor Gericht erklärt der Staatsanwalt: Diese Mädchen sind nicht unheilbar geisteskrank. Sie sind unheilbar böse. Nach etwas mehr als 2 Stunden Beratung kommen die Geschworenen zu einem Urteil. Und während diese in den Gerichtssaal zurückkehren, sind Juliette und Pauline gut gelaunt und lachen. Am 28. August 1954 werden sowohl Juliette Hume als auch Pauline Parker wegen des Mordes an Honora Parker verurteilt. Als ihnen der Schuldspruch verlesen wird, sind die beiden Täterinnen völlig ruhig. Die Medien beschrieben ihre Reaktion damals mit Gleichgültigkeit. Da sie minderjährig sind, kommt keine von ihnen für die Todesstrafe in Frage, sodass sie eine umstritten geringe Strafe von jeweils 5 Jahren Gefängnis erhalten. Juliette verbüßt die gesamte Zeit ihrer Strafe im Mount Eden-Gefängnis auf der Nordinsel Neuseelands, in der Stadt Auckland. Sie ist die einzige Person im Gefängnis, die unter 18 Jahre alt ist. Die ersten 3 Monate verbringt sie isoliert von den anderen Insassen in Einzelhaft. Nach einiger Zeit im Gefängnis räumt sie ein, dass sie es verdient hat, dort zu sein, und sagt später: Ich war schuldig und es war der richtige Ort für mich. Für ein intelligentes, frühreifes Kind, das es gewohnt war, seine Tage mit Träumen zu verbringen, ist das Gefängnis für Juliette eine Rückkehr in die brutale Realität. Es gibt keine Möglichkeit, sich in eine Fantasiewelt zu flüchten, während sie ihre Tage mit harter Arbeit und dem endlosen Nähen von Uniformen verbringt. Ich lernte die wenigen Bücher auswendig, die ich hatte, sagte Juliette später. Im Gefängnis hatten wir wenig Zeit für uns allein. Außer in den Nächten. Die Nächte waren ein großer Segen, weil wir uns kein Zimmer teilen mussten. Und wenn das Licht ausging und ich nicht sehen konnte, dann ging das Licht in meinem Kopf an. Es gibt Gerüchte, dass Juliette und Pauline nur unter der Bedingung freigelassen werden dürfen, dass sie sich in keiner Weise mehr kontaktieren. Aber der Justizminister gibt die Erklärung ab, dass dieses Gerücht falsch und ihre Entlassung aus dem Gefängnis bedingungslos sei. Am Ende ihrer Strafe wird Juliette aus dem Mount Eden-Gefängnis entlassen und reist sofort nach Italien, wo ihr Vater sie empfängt. Pauline erhält eine neue Identität, damit sie ein normales Leben führen kann. Unter neuem Namen lebt sie einige Zeit unter strenger Beobachtung in Neuseeland, bevor sie die Erlaubnis erhält, das Land zu verlassen. Nachdem Pauline zu einer neuen Person wurde und das Land verlassen hat, wissen nur wenige Menschen, wo sie sich aufhält. Sie soll nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis angeblich eine strenge Katholikin geworden sein. Aus den frühen 1990er Jahren ist bekannt, dass Pauline in England war und in einem Dorf in Kent lebte, wo sie als Leiterin einer Reitschule für Kinder arbeitete. Pauline zieht es vor, nicht selbst in den Medien zu sprechen. Aber 1996 gibt sie eine Erklärung ab, die von ihrer Schwester an die Presse weitergegeben wird. Paulines Schwester sagt, dass Pauline das schrecklichste Verbrechen begangen hat und 40 Jahre lang dafür gebüßt hat, indem sie sich den Menschen ferngehalten und ihr eigenes kleines Ding gemacht hat. Nachdem es passiert war, tat es ihr sehr leid. Es dauerte etwa 5 Jahre, bis sie begriff, was sie getan hatte. Während Pauline sich zurückzieht, ist Juliette ehrgeiziger in ihrem neuen Leben. Sie bekommt auch einen anderen Namen, Anne Perry. Nachdem sie ein paar Jahre in England und den USA verbringt, zieht sie nach Schottland, um den Traum zu verfolgen, den sie und Pauline seit ihrer Kindheit hatten. Eine erfolgreiche Buchautorin zu werden. Statt der Fantasiegeschichten, von denen sie einst besessen war, entschied sie sich, historische Detektivromane zu schreiben, wobei sie ihren neuen Decknamen als Pseudonym verwendet. Jahrelang gelingt es Juliette, ihren richtigen Namen vor ihren Fans und Bekannten zu verbergen. Doch 1994 wird die wahre Identität von Anne Perry aufgedeckt, nachdem das Interesse an diesem Fall durch die Veröffentlichung von Peter Jacksons Film Heavenly Creatures, zu Deutsch himmlische Kreaturen, wiedererweckt wurde. In Heavenly Creatures wird Kate Winslet als Juliette und Melanie Lynskey als Pauline besetzt. Die Filmemacher beschließen, sich nicht wie bei einer True-Crime-Dokumentation auf das Verbrechen und den anschließenden Mordprozess zu konzentrieren, sondern die enge Beziehung zwischen Juliette und Pauline in den Mittelpunkt zu stellen und zu untersuchen, wie eine Freundschaft zwei junge Mädchen zu Mörderinnen werden lassen kann. Peter Jackson erklärt, die Freundschaft zwischen Juliette und Pauline war größtenteils eine reiche und lohnende Freundschaft. Und wir haben versucht, das im Film zu würdigen. Es war unsere Absicht, einen Film über eine Freundschaft zu machen, die furchtbar schief ging. Filmproduzentin Fran Walsh ist von dem Mordfall fasziniert, seit sie als kleines Mädchen in Neuseeland aufwuchs. Sie erinnert sich daran, dass sie im Alter von 10 Jahren einen Zeitungsartikel über den Mord las und sagt: Ich war beeindruckt von der Beschreibung der dunklen und geheimnisvollen Freundschaft, die zwischen Juliette und Pauline bestand. Von der Einzigartigkeit der Welt, die die beiden Mädchen für sich geschaffen hatten. Nach monatelangen Recherchen wurde Peter Jackson mit der Geschichte vertraut, die Juliette und Pauline während des Prozesses verfolgt hatte. Er beginnt, die Gerüchte über die Mädchen anzuzweifeln, wie zum Beispiel die öffentliche Annahme, sie hätten eine lesbische Beziehung gehabt, und die Behauptung, sie müssten verrückt oder schizophren sein, um ein solches Verbrechen zu begehen. Jackson begründet, warum diese Gerüchte seiner Meinung nach so stark waren. In den 1950er Jahren wurden Pauline Parker und Juliette Hume als die wahrscheinlich bösesten Menschen der Welt gebrandmarkt. Was sie getan hatten, schien keine rationale Erklärung zu haben. Und die Leute konnten nur vermuten, dass mit ihnen und vor allem mit ihrem Verstand etwas nicht stimmte. Peter Jackson ist entschlossen, eine neutralere, intimere Seite des Verbrechens zu zeigen, anstatt die Mädchen als wahnsinnige Mörderinnen zu brandmarken. Während der Produktion von Heavenly Creatures bitten die Filmemacherinnen und Filmemacher öffentlich darum, mit Menschen sprechen zu dürfen, die Juliette und Pauline gekannt haben. Es gelingt ihnen, mehrere ihrer Lehrerinnen und Lehrer aus ihrer Zeit an der Christchurch Girls High School ausfindig zu machen, sowie einige ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler der Mädchen. Außerdem befragen sie Polizeibeamte, die mit dem Fall befasst waren, Freunde der Familie und Nachbarn der Mädchen, sowie Psychologen und Anwälte, die während des Prozesses anwesend waren. Doch damit nicht genug. Die Filmemacher interviewen nicht nur Menschen, die die Mädchen persönlich kannten, sie erhielten auch Zugang zum Tagebuch, das Pauline als Teenagerin geführt hatte. Für Peter Jackson ist das Tagebuch entscheidend, um zu verstehen, wer Juliette und Pauline wirklich waren. Im Gegensatz zu dem Bild, das die Medien von den Mädchen zeichneten, zeigt Paulines Tagebuch, dass sie sehr lustig und hochintelligent waren, eine starke Vorstellungskraft und eine enge, aber nicht sexuelle Verbindung zueinander hatten. Auszüge aus Paulines Tagebuch werden in Heavenly Creatures wortwörtlich als Voice-Over verwendet, um den Film persönlicher zu gestalten. Ein paar Monate nach der Veröffentlichung des Films gelingt es Journalisten, Juliette ausfindig zu machen und ihre Identität als Autorin Anne Perry aufzudecken. Anders als Pauline, die nie mit der Presse sprach, ist Juliette bereit, den Medien gegenüber öffentlich Stellung zu nehmen. Sie geht auf die Gerüchte ein, dass sie und Pauline eine romantische Beziehung hatten. Sie räumt ein, dass ihre Freundschaft ungesund war, weil sie voneinander besessen waren, erklärt aber, dass weder sie noch Pauline homosexuell sind. Sie beschreibt, wie es sich anfühlt, dass ein Film über den Fall gedreht wurde und ihre Identität mehr als 4 Jahrzehnte nach dem Mord ans Licht kam. Es schien so ungerecht, sagt Juliette. Alles, was ich mir als anständiges Mitglied der Gesellschaft erarbeitet hatte, war bedroht. Und wieder einmal wurde mein Leben von jemand anderem interpretiert. Das war vor Gericht passiert, als ich als Minderjährige nicht sprechen durfte und ich hörte, wie all diese Lügen erzählt wurden. Und jetzt gab es einen Film, aber niemand hatte sich die Mühe gemacht, mit mir zu reden. Ich wusste bis zum Tag der Veröffentlichung nichts davon. Nach den Turbulenzen, die Heavenly Creatures in ihrem Leben ausgelöst hat, versucht Juliette, ihrer normalen Routine nachzugehen und ihr nächstes Buch zu schreiben. Zu ihrer Überraschung bleiben viele ihrer Freunde, trotz der Aufmerksamkeit, die sie in den Medien erhält, an ihrer Seite, unbeeindruckt von dem Wissen, dass sie eine Mörderin ist. Ihre Kriminalromane werden immer erfolgreicher. Und 1998 wird sie von der Times in die Liste der besten Krimi-Autoren aufgenommen. Im Jahr 2000 wird sie für ihre Kurzgeschichte Heroes, zu Deutsch Helden, mit dem Edgar Allan Poe Award ausgezeichnet. Im Jahr 2009 wird ihr der Agatha Award in Anerkennung ihres Lebenswerks verliehen und im Jahr 2014 verkauft sie mehr als 10 Millionen Exemplare ihrer Bücher. Oft steht sie mit einem oder mehreren Titeln auf der Bestsellerliste der New York Times. Am 10. April 2023 stirbt Anne Perry, alias Juliette Hume, im Alter von 84 Jahren. Am Tag nach ihrem Tod wird ihr Kriminalroman The Fourth Enemy, zu Deutsch Der vierte Feind, wie geplant veröffentlicht. Seit ihrer Zeit im Gefängnis haben Juliette und Pauline, trotz ihrer einst engen Freundschaft, für die sie bereit gewesen waren zu töten, nie wieder miteinander gesprochen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Das war's mit dem Fall und damit willkommen im Outro. Hier lasse ich euch ein paar meiner persönlichen Gedanken zum Fall da. Und ja, was für ein Fall. Aber vor allem, was für eine Wendung, oder? Anne Perry, eine der erfolgreichsten britischen Kriminalautorinnen, die selbst in jungen Jahren zur Mörderin geworden ist. Abgesehen von dem wirklich grausamen Verbrechen, finde ich, dass dieser Fall vor allem aber aufgrund der Beziehung zwischen Juliette und Pauline so interessant ist. Zwei junge Mädchen, die sich vielleicht wie die größten Außenseiter gefühlt haben könnten. Beide mussten in jungen Jahren schweren Krankheiten trotzen und haben sich ihr Leben in ihrer Fantasie ein wenig schöner gemacht. Dass Juliette und Pauline aufgrund dieser doch schon sehr prägenden Erfahrungen schnell zueinander gefunden haben, ist, denke ich, gar nicht so verwunderlich. Manchmal passt es einfach zwischen zwei Menschen. Sie konnten das Leben und das Denken der jeweils anderen ja auch einfach total gut verstehen aufgrund ihrer Erfahrungen und konnten sich auch in die Gefühle der jeweils anderen hineinversetzen. Und ich denke, da ist einfach ein Band entstanden, welches sich sehr besonders angefühlt haben muss. Dass die beiden jemals eine romantische Beziehung geführt haben, was zu der Zeit ihrer Jugend ja ziemlich kontrovers gewesen war, haben weder Juliette noch Pauline jemals gestanden. Dass zwischen den beiden aber eine feste, freundschaftliche Liebe, sage ich jetzt mal, bestanden hat, das kann ja nicht abgestritten werden. Und das haben die beiden auch nie abgestritten. Sie haben sich ja beide diese neue Welt erschaffen, die vierte Welt, in der sie leben und handeln konnten, wie sie wollten. Spannend ist, wie ich finde, dass ihre Fantasie, was diese neue Welt betrifft, ja unheimlich ja ausgeklügelt und ausgetüftet, ausgereift war. Ich meine, sie hatten eine eigene Religion, ein eigenes Wertesystem und letztendlich ging es mit ihrer Fantasie ja sogar so weit, dass die beiden fest davon überzeugt waren, irgendwann diese Welt betreten zu können. Aber wie normal diese Flucht in diese Fantasiewelt der beiden nun sein mag, ich denke, das sollte auf psychologischer Ebene bewertet werden. Was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass durch diese intensive Erfahrung, die die beiden Freundinnen in ihren Gedanken zusammen gemacht haben, sie in ihrem realen Leben sehr eng zusammenwachsen lassen haben. Und es ist ja auch nicht zu bestreiten, dass zwischen den beiden eine sehr komplexe und schwierig zu beschreibende Dynamik geherrscht hat. Und ich denke, vor allem der Moment, in dem den beiden klar wurde, dass sie womöglich für immer voneinander getrennt werden könnten, zeigt dies sehr gut. Denn sofort haben sie angefangen, Pläne zu schmieden, wie sie dieses Schicksal abwehren könnten. Und beiden waren alle anderen Faktoren dabei auch total egal. Sie hätten beide ihre Familien verlassen, ihre bekannte Umgebung verlassen und was sonst noch, nur um bei der jeweils anderen zu bleiben. Ja, und letztendlich waren sie sogar so von dem Wunsch des Zusammenbleibens getrieben, dass sie dachten, nur der Tod von Pollys Mutter könnte das Blatt noch wenden. Wobei, wenn man sehr ehrlich ist, alles an ihrem Plan von vornherein schon ziemlich zum Scheitern verurteilt war. Ja. Kommen wir aber mal zum Prozess. Und wenn du dich erinnerst, wurden den beiden Freundinnen während des Gerichtsprozesses von unterschiedlichen Psychiatern eine sogenannte Folie à deux diagnostiziert. Im Fall habe ich dir ja schon eine kurze Beschreibung zu dieser Erkrankung gegeben, würde an dieser Stelle aber noch ein bisschen näher darauf eingehen. Und zu deinem Wissen, ich bin kein Arzt und ich behandle die Beschreibung der Diagnose nur oberflächlich. Artikel und Hilfsangebote findest du in der Folgenbeschreibung. Laut den National Institutes of Health, eine offizielle Seite der US-amerikanischen Regierung, heißt es, Folie à deux ist definiert als eine identische oder ähnliche psychische Erkrankung, die zwei oder mehr Personen betrifft. Der Begriff Folie à deux umfasst mehrere Syndrome, bei denen psychische Symptome, insbesondere paranoide Wahnvorstellungen, von einer Person auf eine oder mehrere andere Personen übertragen werden, mit denen der offensichtliche Anstifter auf irgendeine Weise eng verbunden ist, so dass er oder sie und diese Person die gleichen wahnhaften Vorstellungen teilen. Die Erkrankung wurde 1877 von Laschek und Farlet als Folie à deux beschrieben, wobei zur Beschreibung dieses Zustands zahlreiche Synonyme verwendet wurden, die vor allem die Idee der Übertragbarkeit des Zustands widerspiegeln, nämlich zum Beispiel kommunizierter Wahnsinn, ansteckender Wahnsinn, infektiöser Wahnsinn oder doppelter Wahnsinn. Und obwohl dieser Zustand üblicherweise zwei Personen betrifft, kann er sich von der ursprünglichen Person aber auch auf 3, 4, 5 oder 6 Personen ausdehnen oder sogar auf eine ganze Familie. Weiterhin heißt es in dem Artikel, dass die Folie à deux zweifelsohne ein faszinierender Zustand ist, der für das Verständnis der menschlichen Psychopathologie von großer Bedeutung ist. Sie ist vielleicht das eindrucksvollste Beispiel einer pathologischen Beziehung und daher hat das Verständnis des ihr zugrunde liegenden Mechanismus theoretische Auswirkungen auf andere Arten von gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen. In diesem Bericht wird dann weiter auf 2 Fallbeispiele eingegangen, die wirklich sehr interessant sind, sage ich dir. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung, dann kannst du gerne mal reinlesen und dich mit dem Thema etwas weiter beschäftigen und dann eben vor allem am Beispiel dieser Fälle, was super interessant ist. In einem anderen Artikel, den ich gefunden habe, von Professor Dr. Med. Volker Faust, beschreibt er auf seiner Internetseite psychosozialegesundheit.net die Krankheit Folie à deux so. Folie à deux heißt, dass eine im Allgemeinen geistesgesunde Person die Wahnvorstellungen eines Psychoseerkrankten übernimmt. Damit teilen sich 2 oder eben gelegentlich mehr Menschen denselben Wahn oder das gleiche Wahnsystem und bestärken sich nach und nach so in dieser Überzeugung, dass zuletzt ein chronischer, also ein dauerhafter Krankheitsverlauf droht. Er weist auch darauf hin, dass man heute gemäß den modernen Klassifikationen die bedeutungsgleichen Begriffe gemeinsame psychotische Störung nach dem DSM-4 der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung APA oder APA beziehungsweise induzierte wahnhafte Störung nach der ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation WHO. Weiter geht Professor Dr. Med. Faust dann auf den Begriff Psychose ein und geht dann weiter auf das bekannte Vorkommen einer induzierten wahnhaften Störung ein. Und er schreibt, nach den bisherigen Erkenntnissen kommt die induzierte wahnhafte Störung nur selten vor. Oder treffender, sie wird nur selten entdeckt und diagnostiziert und noch seltener gezielt behandelt. Weiter heißt es, Frauen sollen häufiger betroffen sein als Männer, vor allem als passiver Partner und das in allen Altersklassen. Oft handelt es sich um Schwestern, Brüder, Mütter, Väter, Töchter, Söhne sowie Partner. Möglich sind aber auch sonstige Verwandte, Freunde und Nachbarn, also wie im Fall von Juliette und Pauline zum Beispiel, sollte die Diagnose stimmen. Zum Schluss hin geht Professor Dr. Med. Faust dann noch auf die sogenannten Rollen in der Erkrankung ein, also den aktiven und inaktiven Partner, und die induzierende Person wird als aktiver Partner, also als Induzierer beschrieben, wobei der passive Partner als induzierte Person beschrieben wird. Ja, einfach mal kurz für die Begrifflichkeiten. Auch diesen Bericht findest du in der Folgenbeschreibung und ich empfehle dir, da gerne mal reinzulesen. Da hier aber über unheimlich viele psychiatrische Diagnosen gesprochen wird, denke ich, ist es zum einen für diesen Moment hier im Podcast zu verwirrend, aber auch zu oberflächlich, um eben weiter und tiefer darauf einzugehen. Deswegen cutte ich meinen kleinen Ausflug in dieses Thema jetzt und würde mich so langsam von dir, von euch verabschieden. Ich habe natürlich die große, große, große Bitte, dass, wenn dir mein Podcast gefällt, schreibe bitte eine liebe Bewertung bei zum Beispiel Apple Podcasts, bei Spotify oder auf allen anderen Seiten, wo es möglich ist. Das wäre wirklich super lieb. Abonniere meinen Podcast, teile ihn natürlich auch sehr gerne und ich freue mich natürlich auch sehr, dich auf meinem Instagram-Profil wahre-verbrechen-podcast und natürlich auch auf meinem Facebook- und YouTube-Account begrüßen zu dürfen. Folge mir da sehr gerne und sag einfach mal Hallo. Ja, und bevor ich gleich Ciao sage, noch der Hinweis, du kannst mich live sehen, hören und mit mir ein bisschen quatschen. Denn am 20. April 2024 bin ich live in Hamburg auf der Bühne. Die Tickets kosten 43 Euro und es sind noch einige wenige zu haben. Und außerdem kannst du mich auch am 18. Oktober in Rostock treffen. Hier bin ich im Thalia. Die Tickets gibt es schon für 15 Euro und noch sind welche übrig. Also, ich freue mich auf dich und auf euch alle natürlich. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin kannst du ja freitags auch meinen Podcast Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo hören. Ja, und dann sage ich mal, bleib sicher. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Höre jetzt die 4. und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.